Herzlich willkommen zu 42. Off the Path Podcast Folge. In der heutigen Folge dreht sich alles ums Kitesurfen. Lin und ich haben letztes Jahr mit dem Sport auf unserem Südtirol Roadtrip angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch überhaupt daran erinnert. Es ist gerade mal ein Jahr her und wir haben in der Zwischenzeit so unglaublich viel erlebt. Aber ja, wir waren so ein bisschen hooked und fanden es irgendwie sehr, sehr cool und haben danach nochmal in Kiel so einen Kitesurfkurs gemacht und in Tarifa vor ein paar Monaten und vor ein paar Wochen in Marokko in Dakhla, wie ihr wisst. Ja, und finden es ziemlich geil. Leider haben wir es aber bis heute nicht sehr weit mit dem Kitesurfen gebracht. Also ich kann mittlerweile ein paar Meter auf dem Brett stehen, aber für mehr reicht es dann doch auch nicht. Weshalb ich mir diesmal ein paar Tipps vom Kitesurf-Profi Miriam geholt habe. Die habe ich nämlich heute als Gast. Sie erzählt in dieser Folge ein bisschen darüber, welche Spots sich für Newbies anbieten, wie ihr mit diesem ganzen Equipment reisen könnt. Das ist nämlich echt nicht wenig, was man dann unterwegs hat und was so cool am Kitesurfen eigentlich ist. Ist auf jeden Fall sehr spannend und viele Infos, die ich gerne gehabt hätte, als ich mich das allererste Mal aufs Brett quasi gestellt habe. Mehr über Miriam erfahrt ihr auf ihrem Blog. Sehr cooler Name. www.wakeupstoked.com und ja, in dieser Folge teilt sie auch viele Links, die ihr alle in den Shownotes unter www.offthepath.com/Folge 042 finden könnt. Also ganz viel Spaß mit der Folge.
Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast-Folge. Heute sprechen wir eher weniger über eine Destination, sondern mehr über einen Sport, den man mehr oder weniger fast überall betreiben kann auf diesen besagten Reisen. Nicht gerade einfach, was den Transport angeht, aber dafür umso ja cooler und lustiger, wenn man ihn dann betreiben kann und es gelernt hat. Und zwar geht es ums Kitesurfen. Und da habe ich einen ganz besonderen Gast heute mit dabei, und zwar die Miriam. Herzlich willkommen.
Hi, herzlich willkommen, danke.
Du bist, ja, begabte Kitesurferin. Du reist ständig mit deinen großen Koffern und Taschen durch die Welt, um halt den perfekten Ort mit dem richtigen Wind zu finden. Was hat dir, ja, warum Kitesurfen?
Gute Frage. Also ich habe irgendwie schon immer viel Sport gemacht und habe immer total viel ausprobiert und bin irgendwie beim Surfen, beim Snowboarden gelandet, habe eine Zeit lang irgendwie auch so Kampfsport gemacht, Taekwondo. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich immer wieder neue Sachen probiert und es hat mich auch alles immer so ein bisschen gecatcht, aber nie so langfristig. Und dann, also vor 5 Jahren bin ich in die DOMREP, es war direkt nach meinem Studium, und habe dort einen Kitesurfkurs gemacht. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, dass diese Kombination aus totalem Adrenalin, weil man ja auch sehr an die Grenzen geht, vor allem am Anfang, dass man sich bewegt, dass man irgendwie aber auch in der Natur draußen ist. Es hat auch was Meditatives. Dadurch, dass man sich so darauf fokussieren muss, ist man so völlig in dem Moment und so in den Elementen. Und man muss ja gucken, wie die Welle kommt, wie der Wind kommt. Und ja, es vereint irgendwie so viele Aspekte. Und ich glaube, das ist das, was mich so gepackt hat. Und ja, vor allem natürlich so Adrenalin und Endorphine, weil der Kite so eine Power hat. Und wenn man erstmal anfängt zu springen und so, dann bekommt man natürlich richtig die Glücksgefühle zu spüren. Und ja, ich glaube, das war einfach eine Kombination aus vielen Aspekten, die mich dann so gepackt hat.
Ja, cool. Wie lange hast du damals in der DOMREP gebraucht, um das zu lernen? Also hast du es dann dort auch richtig gelernt oder hat es dann doch noch mal ein paar Kurse gebraucht?
Ja, also ich würde erstmal empfehlen, nicht in die DOMREP zu gehen, um es zu lernen, weil das Revier jetzt nicht das Einfachste ist, weil es ist tiefes Wasser, es ist welliges Wasser, genau, man kann sozusagen nicht stehen. Und ich habe einen Kurs gemacht, der geht immer 3 Tage meistens, dieser Anfängerkurs. Würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, nicht kürzer zu machen. Ich hatte halt Privatunterricht, was einem sehr hilft, weil man es dann immer viel schneller lernt. Und dann, ich glaube, nach dem Kurs, ich hatte dann auch einen kleinen Unfall, weil ich nicht so einen guten Lehrer hatte. Und ja, aber ich glaube, nach dem Kurs, ich war insgesamt 3 Wochen dort und ich hatte nach dem Kurs noch 10 Tage ungefähr Zeit. Und das war auch super. Da hatte ich dann, in der Domrep gibt es sozusagen so Supervisor. Die passen dann auf einen auf und holen dich immer wieder unten dann aus dem Wasser raus und laufen mit dir den Strand hoch oder fahren dir den Kite hoch. Und es ist ganz gut, wenn du weißt, dass jemand noch auf dich aufpasst. Also ich habe tatsächlich nur 3 Tage Unterricht gehabt, aber dann noch, ich glaube, fast noch eine Woche diesen Supervisor, der jeden Tag mit mir mitgegangen ist, auf mich aufgepasst hat. Und das habe ich damals auch gebraucht. Also allein hätte ich mich nicht sofort reingetraut. Es ist aber echt immer total unterschiedlich. Also manche Leute brauchen mehr Unterricht, manche weniger. Die 3 Tage wird es aber auf jeden Fall mindestens brauchen.
Ja, wir haben zum Beispiel letztes Jahr in Südtirol gelernt.
Echt?
Da haben wir am Reschensee. Es war in dem Sinne etwas, war richtig cool. Es ist kein Stehrevier, was jetzt vielleicht für den Anfang nicht gerade gut ist, sondern wir mussten halt in den tiefen See. Aber was Gute war, ist Süßwasser.
Ah, ja. Ne?
Und entsprechend am Anfang schluckt man ja schon so seine paar Liter Wasser beim Kitesurfen und das hast du immer so gerne getrunken.
Ne? Naja, nee, gerne getrunken habe ich es nicht und mir kam das Wasser echt überall raus. Also wenn du dich dann abends, wenn du dich bückst, kommt echt das Wasser aus der Nase und so. Also ja, es ist schon fordernd. Also
ja, nee, ich meine, ist es, wenn man auf dem Reschensee, das ist ja Süßwasser gewesen und entsprechend war das ein bisschen einfacher, weil man nicht kein Salzwasser trinken musste, sondern Süßwasser trinken musste.
Ja.
Ne? Aber das ist super fordernd und jetzt zum Thema Lehrer, Domrep war wahrscheinlich so ein Spanisch sprechender mit Englisch sprechender mit spanischem Akzent Lehrer oder?
Ja, er konnte leider fast gar keinen. Also es war wirklich eine Ausnahme. Es gibt auch jetzt super Lehrer dort, die perfekt Englisch sprechen und zum Teil auch deutschsprachige Lehrer. Das damals war ein Spanisch sprechender Lehrer, der dominikanischen Akzent gesprochen hat, was auch nicht ganz einfach zu verstehen ist, selbst wenn man schon Spanisch spricht. Und er konnte so ein paar englische Wortfetzen und hat die aber sehr spanisch ausgesprochen. Also es war ein bisschen schwer zu verstehen. Also ich würde auf jeden Fall gucken, wenn man sich jetzt einen Kite-Lehrer holt, dass man sich jemanden holt, den man gut verstehen kann. Also wenn man sicher Englisch spricht, ist Englisch gut. Wenn man deutschen Lehrer bevorzugt, dann sollte man sich ein Revier suchen, wo man auch deutsche Lehrer findet.
Am besten ist es aber schon, wenn man Muttersprachler, ne? Also so einen Deutschen hat. Also wir waren jetzt gerade zum Beispiel vor 2 Wochen in Marokko, in Dakhla, um halt eben auch wieder richtig zu lernen. Wir waren eine Woche in einem Camp und das war richtig scheiße. Also
echt?
Ja, weil halt die Lehrer waren Marokkaner, entschuldige, keine Lehrer waren, also die haben es halt irgendwie, als weil sie halt in Dakhla aufgewachsen sind, sind sie halt mit Kitesurfen aufgewachsen, ne? Aber die haben halt noch nie gelernt, jemanden etwas beizubringen oder es entsprechend halt richtig zu erklären. Und dann haben die halt auch schlechtes Englisch gesprochen und haben sich halt immer widersprochen.
Oh, okay.
Und wenn man dann, so zum Beispiel ich bin dann so schnell frustriert, wenn ich dann irgendwas nicht hinbekomme, weil ich bekomme doch sonst alles irgendwie hin. Nein, aber, und das war halt sehr, sehr, sehr schlecht und sehr schlecht organisiert und entsprechend habe ich in 7 Tagen so gut wie nichts gelernt.
Oh je, okay.
Was ich halt damit sagen möchte oder meine Frage daraufhin ist, ist das nicht besser, wenn man halt zum Beispiel, und das haben wir auch gemacht, in Südtirol am Reschensee, die Südtiroler sprechen Deutsch, oder oben in La Bö in Kiel bei Deutschen lernt und dann erst später auf die Reviere außerhalb Deutschlands geht?
Also eigentlich, wenn man einen guten Lehrer hat, es ist natürlich immer besser, es auf Deutsch zu machen, wenn man jetzt fließend Englisch spricht, finde ich, aber es ist auch kein Problem. Wenn es einem leichter fällt, das in deutschsprachigen Ländern zu machen, dann würde ich das bevorzugen. Dann kannst du irgendwann, wenn du selbstständig bist, erst rumreisen. Es gibt aber wirklich, so zum Beispiel in Ägypten gibt es ganz viele deutschsprachige Lehrer und auch mittlerweile immer weiter, da kann man, also in immer mehr Ländern, da kann man einfach mal die Kite-Schule anschreiben und fragen, hey, habt ihr einen deutschsprachigen Lehrer? Und da gibt's auch schon viele. Sollte aber wirklich auch dann gut ausgebildeter Lehrer sein. Also ich würde immer darauf achten, dass der irgendwie eine IKO oder VDWS-Lizenz hat, damit eben sowas wie bei euch nicht passiert, weil die sollten schon eine Ausbildung durchlaufen haben und wissen, wie man unterrichtet.
Ja, super. Gibt es denn sowas wie eine Plattform, wo man sowas herausfinden kann, wie gut eine Kite-Schule ist oder ein Kite-Camp oder nicht?
Ja, ist schwierig. Also eins, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Kitesurfer-Gruppe Deutschland. Also es ist eine Facebook-Gruppe. Oder es gibt auch so Kitesurf-Foren. Die eine, da muss ich nochmal gucken, ich weiß nicht, ob du das in den Shownotes...
Genau, kannst du mir einfach später nach dem Gespräch einfach per E-Mail schicken und dann packe ich die alle in die Shownotes unten rein.
Mhm. Also da gibt es ein paar Foren, aber ich finde die Kitesurf, also diese Facebook-Gruppe, Kitesurfer Deutschland, oder es gibt auch zum Beispiel Gruppen speziell für Mädels, das ist einfach die beste, weil die super schnell antworten und sind, du bekommst ziemlich viele Meinungen und die können dir eigentlich meistens dann sagen, worauf du achten sollst und ob jetzt auch speziell die Schule gut ist. Was ich aber auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist, einfach dir einen Spot, also dir einen Spot rauszusuchen, wo guter Wind ist und gute Bedingungen und dann selbst hinzufahren und einfach mal dir einen Tag Zeit zu nehmen und schau dir einfach mal 5 Schulen an, frag die Leute vor Ort, also unabhängige Kitesurfer, was sie davon halten oder welche Schule sie am besten finden. Weil wenn man es übers Internet bucht, dann sitzt man eben dort und wie bei euch kann da nichts mehr daran ändern.
Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Welche Orte auf der Welt kannst du zum Kiten besonders empfehlen? Also jetzt, ja, vielleicht sogar, lass mal sortieren. Einmal für Anfänger, einmal für Leute, die vielleicht sogar ein bisschen fahren können und dann für Profis. Was ist da so, was bietet dich da an?
Also ich hätte lustigerweise auch schon Dakhla in Marokko gesagt, weil das einfach, also für Anfänger brauchst du am besten Flachwasser, Stehrevier, konstanten Wind, eine hohe Windwahrscheinlichkeit, damit du halt nicht den ganzen Tag am Strand rumsitzt, weil jetzt der Wind wieder weg ist. Und
das bietet Dakhla sehr gut, aber hast halt, also zumindest bei unserem Camp, in dem wir waren, das war das Spirit Camp, war es einfach nicht gut, aber da gibt es ja noch ein paar andere Camps und da gibt es sogar ein Camp, was von Deutschen geführt wird, also vielleicht sind die besser.
Ja. Das ist eigentlich so, wenn man jetzt von Deutschland aus fliegt, so Marokko und Ägypten ist auch super. Also ich war zum Beispiel in Hamata diesen Frühling. Es hat auch.
Da war jetzt kurz, Moment. Ja? Da war jetzt ganz kurze Pause in der Leitung. Wie hieß das? Hamata ist das gewesen,
Hamata,
ne?
Hamata, genau, in Ägypten. Da hast du auch deutsche Lehrer, das wird von einem Deutschen oder Schweizer geführt, die Station. Hast ein riesiges Stehrevier, also ist alles super professionell organisiert. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ein nettes Kitecamp, also es sind so Wohnwegen, wo man drin wohnt, wenn man jetzt die Low-Budget-Version will. Man läuft dann irgendwie so 3 Minuten zum Spot und es ist echt eine tolle Atmosphäre und perfekt eigentlich für Anfänger.
Von dem Ort habe ich auch jetzt gerade in Dakhla sehr viel gehört, weil viele, die vorher gekitet haben, die haben auch in Hamata gelernt und sind auch regelmäßig dorthin gereist und haben, ja, sehr davon geschwärmt.
Also das ist echt ein toller Spot. Ich kann ihn auch für Aufsteiger und Fortgeschrittene empfehlen, weil wenn man dann ein bisschen besser kiten kann, kann man dort nämlich rausfahren und da gibt es 3 so kleine Inseln, die darf man zwar nicht betreten, weil es ein Naturschutzgebiet ist, aber man hat drunter also ein wunderschönes Korallenriff, also ist ja auch ein tolles Tauchgebiet dort und man kitet wie durch so einen Swimmingpool und sieht unten komplett die ganzen Riffe und cool. Ist natürlich wunderschöne türkise Farben da auch bei diesen Inseln und genau, also ist echt auch so fürs Auge ein schöner Spot.
Sehr cool.
Genau. Und sonst, also das absolute Nonplusultra eigentlich so windmäßig ist immer Brasilien, weil du da einfach fast 100% Windwahrscheinlichkeit hast, wenn du in den richtigen Monaten kommst. Und also für Anfänger würde ich auch wieder eben Stehrevier empfehlen. Da ist Ilha do Guajiru ganz gut. Da kann ich dir vielleicht auch den Ort dann nochmal schreiben. Ist ein bisschen kompliziert auszusprechen. Und Tatajuba ist auch noch gut. Das sind beides Lagunen.
Mhm.
Genau, da hast du auch einfach perfekte Bedingungen. Und soweit ich weiß, es gibt auch bei beiden Spots, glaube ich, deutsche Lehrer oder zumindest deutsche Kite-Anbieter, die dort vor Ort sind. Also ist dann auch eben wieder einen deutschsprachigen Lehrer.
Ja.
Und sonst, also jetzt war ich gerade auch in Limnos in Griechenland. Ist auch ein ziemlich cooler Spot. Und man hat total schönen griechischen Flair und also diese ganze Atmosphäre an dem Spot ist total cool. Kennen noch nicht viele Leute. Ist auch nicht so viel los im Wasser. Es ist aber nichts für sehr leichte Personen. Also wenn jetzt eine Frau irgendwie 50 Kilo wiegt oder für Kinder, ist ein bisschen schwierig, weil das eher so ein Starkwindspot ist. Also für normalgewichtige Leute ist aber total zu empfehlen und ja, also hat mir auch super gut gefallen. Und sonst, wenn man irgendwie weiter weg möchte, könnte man auch nach Sansibar, nach Pache oder nach Langebahn in die Nähe von Kapstadt. Das sind auch beides.
Ja, Langebahn, da waren wir auch, das ist richtig schön dort auch. Ja.
Also genau, das sind so eigentlich, glaube ich, für Anfänger so die Favoriten und auch eigentlich dann. Ich meine, im Endeffekt für Aufsteiger ist es auch super, weil man es dort einfach lernen kann. Und wenn man jetzt irgendwie Welle bevorzugt, könnte man auch zum Beispiel nach Brasilien, nach Paracuru. Da hat man hinten eine Welle am Riff, vorne bei Low Tide so Flachwasser und sonst so ein bisschen Chop, also so ein bisschen Kabelwasser. Genau, aber Brasilien bietet so viele Spots. Also da kann man zum Beispiel dann, wenn man fortgeschrittener ist, einen Downwinder machen. Da fliegt man nach Fortaleza und fährt dann komplett die ganze Küste runter über mehrere Tage und fährt von einem Spot zum anderen.
Ja, von dem habe ich gehört. Die haben nämlich jetzt gerade in Marokko, haben die auch den allerersten Downwinder organisiert durch so eine Militärzone. Der war super schlecht organisiert, das ging gar nicht. Aber die Teilnehmer von diesem Downwinder haben erzählt, dass sie diesen Downwinder in Brasilien gemacht haben. Und das soll unglaublich gewesen sein, so 500 Kilometer. Und dann, vielleicht weißt du mehr darüber, aber es hörte sich total klasse an.
Ja, also es ist wirklich unglaublich. Ich habe selber noch nicht gemacht, das steht noch auf meiner Liste. Aber man hat dann wirklich einfach alle Spots, also von Flachwasser, Lagunen, also hin zu Welle. Und es schaut immer anders aus. Und es ist einfach total faszinierend. Und ja, kann ich auch jedem empfehlen, wenn er dann auf einem höheren Level ist.
Also für alle, die jetzt zuhören und sie fragen, was ein Downwinder ist, also dann startet man irgendwie im Norden von Brasilien und reist quasi mit dem Wind runter die Küste. Also man muss dann nicht nochmal irgendwie hochfahren, weil das auch ein bisschen schwerer ist, richtig, Miriam? Mhm,
genau. Ne?
So, und man lässt sich einfach so quasi runtertreiben und dann schläft man halt immer in verschiedenen Camps oder Hotels an der Küste und macht dann halt quasi am nächsten Tag weiter. Und das soll wohl ein riesengroßes Abenteuer sein. Das muss unglaublich geil sein.
Ja, also ich werde es auch bald machen.
Und das findet einmal im Jahr statt oder wie ist das?
Nee, es gibt total viele Anbieter, da muss man einfach mal gucken im Internet. Man kann sich das entweder selber organisieren, dass man sich so einen Jeepfahrer sucht, einen guten. Der fährt dann neben einem auch her, falls was passieren sollte, zieht der einen raus. Oder es gibt dann so richtige Gruppen mit mehreren Leuten, die das zusammen machen und wird aber wirklich in der Windsaison, die glaube ich von September bis Dezember so ungefähr ist, wird sowas total viel angeboten von vielen Anbietern.
Ach so. Okay, cool.
Genau.
Ich dachte, es wäre immer so ein besonderes Event, so einmal im Jahr, aber okay.
Ja, mittlerweile, ich glaube, das explodiert gerade. Ich glaube, so vor ein paar Jahren war es noch ganz schwierig und dadurch, dass das jeder so cool findet, gibt es da gerade ganz viele Anbieter.
Ja, jetzt Frage Fitness. Also zum Beispiel eine der Sachen, die mich halt total überrascht hat und ich eigentlich so ein bisschen Schiss hatte vorher, ist, dass ich nicht fit genug bin zum Kitesurfen, weil es auch so anstrengend auf die Arme ist, ne? Weil man ja die ganze Zeit immer diesen unglaublichen Kite lenken muss, der ja unglaublich viel Kraft auf die Arme nimmt, was ja nicht so ist.
Ja, also es schaut von außen natürlich immer so aus, aber dadurch, dass man ja das Trapez um sich rum hat, da steckt ja die meiste Kraft drin. Und umso besser man wird, umso mehr lässt man sich auch vom Trapez ziehen, weil am Anfang zieht man dann doch noch mehr an der Bar. Also man braucht ein bisschen mehr Kraft, aber im Endeffekt muss man jetzt kein Muskelprotz sein, um das zu machen. Also so eine Grundfitness sollte da sein, aber eigentlich würde ich sagen, selbst eine Couch-Potato würde das noch schaffen.
Ja, ganz genau. Ja, das ist halt eben diese eine dieser Misconceptions, ne? Also wo Leute halt immer so denken, so boah, Kitesurfen, das sieht einfach so anstrengend aus, weil man die ganze Zeit diesen Kite ja irgendwie lenken muss, aber dass diese ganze Kraft des Kites im Bauch quasi steckt.
Ja.
Das weiß man ja nicht.
Ja.
Deshalb also jeder, der jetzt denkt, so boah, Kitesurfen hört sich ja irgendwie ziemlich interessant an, der sollte sich halt nicht von dem Gedanken leiten lassen, dass das auf die Arme anstrengend ist und dass man dafür irgendwie, keine Ahnung, Muskelprotz sein muss.
Ja.
Gibt es denn eigentlich viel Theorie, die man lernen muss oder darf man dann eigentlich schnell ins Wasser? Wie war das bei dir?
Also man steht schon, also das ist immer so das Problem, jeder will sofort ins Wasser, aber man steht eigentlich am ersten Tag erstmal nur mit dem Kite am Strand und lernt den zu fliegen, weil bevor du überhaupt ins Wasser kannst, musst du den kontrollieren können, sonst säufst du eigentlich direkt ab oder crasht denn und kommst nicht mehr zurück. Deswegen, also meistens so der erste Tag ist Kite aufbauen, die Sicherheitssysteme, Kite Control üben und dann am zweiten Tag, also wenn du gut bist, kommst du dann schon zum Body Dragon ins Wasser. Body Dragon heißt, du wirst einfach von dem Kite durchs Wasser gezogen, aber nimmst noch nicht dein Brett mit. Und da lernst du dann auch noch mal mehr die Kite-Kontrolle, probierst aus, wie viel Power der Kite hat, machst Übungen, wie du zum Beispiel für einen Wasserstart den Kite lenken musst oder später dann auch, wie du zu deinem Brett zurückkommst. Also falls du es mal verlieren solltest beim Wasserstart, dann gehst du im Body Dragon mit dem Brett und hältst es aber nur in der Hand, machst auch noch nicht Wasserstart. Und meistens so am dritten Tag kommst du dann wirklich aufs Brett. Also es ist schon viel, es sind so Steps, die du durchläufst und aber du sitzt jetzt nicht irgendwo in einem Zimmer 3 Tage und musst erstmal irgendwie so Theorie lernen.
Deshalb würde es ja eigentlich auch Sinn machen, eher so ein Camp zu gehen, ne? So für eine Woche, wie wir es jetzt halt in Dakar gemacht haben, damit man auch so wirklich alles lernt, weil eben so diese einzelnen Steps sind ja eigentlich recht klein, aber die brauchen unglaublich viel Zeit, bis sie halt, bis man sich sie gemerkt hat. Ne? Also ja. Wenn du jetzt 3 Tage Kurs machst, da stehst du ja noch nicht.
Ja, eben. Ja.
Und wenn du halt nach 3 Tagen noch nicht stehst und dann wieder nach Hause fährst, ist ja so, boah, irgendwie doch nicht so dolle. Also sollte man schon eher so eine Woche Kitesurfing Camp am besten buchen.
Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich immer empfehlen, weil wenn man dann nach dem 3. Tag irgendwie aufhört und vielleicht ist auch mal so ein Tag kein Wind, dann ärgert man sich total, weil man fällt schon immer so am Anfang so ein kleines Stück zurück, bis man wieder anfängt und hat dann wieder ein bisschen mehr Respekt und ein bisschen mehr Angst.
Ja.
Also am besten irgendwie eine Woche oder gleich 2, je nachdem wie windsicher auch das Gebiet ist, weil du ja vorhin gesagt hast, Laboe, zum Beispiel jetzt Deutschland ist ein bisschen unsicherer vom Wind. Da kann man auch mal Pech haben, wenn man dann nur 3 Tage hat und ja, vielleicht kommt man nur einen Tag aufs Wasser.
Ja, ist halt bei uns eben genau dasselbe. Wir haben halt auf dem Reschensee in Südtirol angefangen mit 2 Tage, glaube ich, damals. Dann haben wir so 3 Monate nichts gemacht. Dann haben wir wieder einen Tag in Laboe dran gehängt. Da frischst du eigentlich nur alles auf, was du dir in Südtirol gemacht hast. Dann haben wir irgendwie 3 Monate nichts gemacht. Dann haben wir irgendwo in Tarifa 2 Tage dran gehängt. Aber so kommt man halt nicht zum Fahren.
Ja,
und jetzt haben wir halt mittlerweile, glaube ich, so 2 Wochen, naja, 1,5 Wochen Kitesurf-Unterricht gehabt, aber bisher sind wir halt nur 20 Meter gefahren,
Weil
wir halt immer wieder alles auffrischen müssen und irgendwie nichts hinbekommen. Ne? Deshalb ist das, glaube ich, schon ganz gut, wenn man an einem Stück mit einer richtigen Schule, mit dem richtigen Lehrer durchpowert.
Ja, auf jeden Fall.
Ab wann macht es denn Sinn oder was meinst du, wann hast du deine allererste eigene Ausrüstung gekauft und wie lange hast du gemietet?
Also ich würde erstmal das Kitesurfen ein bisschen ausprobieren und am Anfang auch noch leihen und wirklich gucken, hey, macht mir das doch wirklich Spaß? Ist es das jetzt wirklich wert, das zu investieren? Weil es ist nicht ganz günstig.
Das ist einer der teuersten Sportarten, ne?
Ja, also schon ziemlich teuer. Ich hab damals für eine Kiteschule gearbeitet und habe dann über die Kites günstiger bekommen, habe mir deswegen relativ schnell mein eigenes Equipment gekauft. Ich würde sagen, wenn man jetzt wirklich überzeugt davon ist, dass man das weitermachen möchte und auch jetzt längere Zeit am Stück, also nicht jetzt mal für ein Wochenende, sondern wirklich sagt, okay, ich möchte jetzt 3 bis 4 Wochen im Jahr kiten, dann würde ich mir ein eigenes Equipment kaufen und würde aber auch gucken, ob es jetzt wirklich das Neueste sein muss oder ob es auch einfach mal was Gebrauchtes sein kann. Weil zum Beispiel bei einem Brett, da kann man locker ein gebrauchtes Brett auch kaufen. Und also es macht dann Sinn, wenn man wirklich viel auf dem Wasser ist, also auch sicher ist, dass man viel auf dem Wasser ist und den Sport auch wirklich weitermachen möchte.
Denn man muss sagen, also was kostet so ein Kite? Oder was kostet so eine normale Ausrüstung? Man braucht ja eigentlich immer so, wenn es geht, 2 Kites, ne?
Ja, also ja, ich bin auch mit einem gestartet, aber wenn es geht, sind natürlich 2 Kites besser. Dann brauchst du ein Brett, das Trapez, die Bar, eine Pumpe. Also es kommt auf die Kite-Marken auch drauf an, aber von guten Kites kostet allein schon der Kite so um die 1.500 Euro. Und dann kommt nochmal Bar und so weiter, also bist du dann locker bei 4.000 Euro. Es gibt so Starter-Packages von so Kite-Firmen, von so kleineren Kite-Firmen, da kannst du schon sowas um die 1.500 Euro finden. Ich würde aber immer gucken, ich weiß nicht, wenn man jetzt am Stück an einem Spot lernt und eine bestimmte Kite-Marke hat, dann würde ich einfach die Kite-Marke mir auch holen, weil du weißt, du kommst mit dem Equipment zurecht und kannst es handeln. Also es hat auch jeder immer so ein bisschen anderes Sicherheitssystem. Und sonst kann ich auch empfehlen, dass man einfach mal auf ein Kite-Festival geht und unterschiedliche Kites einfach ausprobiert und sich da auch wirklich gut beraten lässt oder in den Surfshop geht und die mal fragt. Also zum Beispiel Surfshop Kiel ist super, dass man die einfach mal fragt, hey, was würde denn für mich als Anfänger passen und so weiter.
Ja, dann eine weitere Sache, die man noch beachten muss, ist ja, also zum Beispiel einer der Teilnehmer vom Downwinder in Marokko, der hat, glaube ich, $600 pro Strecke für Übergepäck bezahlt, um sein ganzes Kite-Gepäck von USA nach Marokko zu bringen. Ne? Oh, das Gott, sind natürlich auch solche Sachen. Also ich habe mal einen Trick gehört, ich weiß nicht, kannst du vielleicht sagen, ob das stimmt, wenn man Golfbags nimmt, ne? Also Golftaschen und dort sein Kite-Equipment reinpackt, dann ist das oftmals bei vielen Airlines kostenlos. Stimmt das?
Ja, es kommt immer drauf an. Also ich muss auch sagen, man schaut ja nicht aus wie der klassische Golfer und die fragen schon auch oft nach und gucken auch öfter mal rein. Dann hat man halt Pech gehabt. Aber bei mir selbst hat leider nicht funktioniert, aber ich kenne Leute, bei denen es funktioniert hat. Und man kann es auf jeden Fall probieren, wo man halt, also man muss wirklich immer gucken, bevor man einen Flug bucht. Ich fliege jetzt zum Beispiel auch von der Domrep nochmal zurück nach Deutschland und dann wieder in die USA, weil die Flüge mit diesen amerikanischen Airlines sind echt krass. Also die Gebühren für Sportgepäck. Deswegen würde ich.
Also ist für dich günstiger, von Domrep zurück nach Deutschland zu fliegen und dann von Deutschland in die USA, als ja, von der Domrep in die USA?
Ja, in meinem Fall war es jetzt günstiger wegen den Airlines und also auch von der Reisezeit hat sich jetzt mehr gelohnt. Aber es kommt auch immer auf die Airline drauf an. Also muss man einfach gucken. Was ich zum Beispiel super empfehlen kann, ist die Air Berlin. Wenn man sich da diese Servicekarte holt, die kostet 120 Euro im Jahr, dann bekommt man immer 23 Kilo Sportgepäck noch dazu. Also das ist einfach, da fliege ich jetzt auch öfter, zum Beispiel jetzt in die Domrep oder auch in Europa, weil ich dann weiß, okay, ich zahle es einmal im Jahr und habe das dann einfach frei. Und bei so arabischen Airlines, ich glaube Etihad und Katar, da muss man auch mal gucken, weil zum Teil haben die dann auch irgendwie 10 Kilo Sportgepäck frei, egal was für ein Sportgepäck das ist. Und ja, also es ist viel Recherche leider. Da gibt es aber auch einen Blog, der heißt Bluebird Kite. Und die haben alle Gepäckgebühren von allen Airlines mal aufgeschrieben für Kitesurfer.
Ah, das ist natürlich sehr hilfreich. Den verlinken wir natürlich.
Genau.
Ja, super. Viele Informationen, hat man wieder viel gelernt und es ist halt schon, wenn man viel reist und viel unterwegs ist, dann ist das schon echt ein cooler Sport, ne, für Reisende.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es irgendwie so, ich lerne natürlich auch die Orte ganz anders kennen. Man lernt durchs Kitesurfen irgendwie leichter Leute kennen und auch mehr Locals und es verbindet also sofort so eine Ebene, auf der man irgendwie ja so eintauchen kann in die Kultur. Und ja, es ist sicherlich ein schwereres Reisen mit 30 Kilo Sportgepäck, aber dadurch reist man ja auch ein bisschen langsamer und ist jetzt nicht jede Woche an einem anderen Spot und lernt dadurch auch mehr dann den Ort kennen, wo man ist.
Ja, ja, stimmt. Sehr schön. Miriam, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen ganzen Input und deine ganzen Antworten. Hat uns sehr viel geholfen. Ich bin auch die ganze Zeit mit dem Thema beschäftigt, Kitesurfen, wie weit wollen wir das in Zukunft noch machen oder nicht. Und ich glaube, wir wollen es mehr machen. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Das ist, wie du sagst, ein richtig cooler Sport und dieses Adrenalin, das man dann verspürt, wenn man auf diesem Brett steht. Und ja, es ist richtig cool.
Ja, schön, freut mich. Also ich kann es auch nur weiterempfehlen und vielleicht sieht man sich ja auch mal irgendwo auf dem Wasser.
Genau. Super, herzlichen Dank.
Ja, danke auch.
Tschüss. Ciao. Ja, das war's auch schon. Das war die 42. Off-the-Path-Podcast-Folge. Habt ihr auch schon öfters mal überlegt, einen Kitesurf-Urlaub zu machen? Um das Kitesurfen halt mal so richtig zu lernen? Also ich müsste auf jeden Fall noch mal eine Woche hinten dranhängen. Dackler hat leider nicht gereicht, aber das ist eine längere Geschichte, die ihr natürlich auch schon längst auf dem Blog finden könnt, auf offthepath.com. Alle Spots, die Miriam in dieser Folge erwähnt hat, findet ihr in den Shownotes auf www.offthepath.com/Folge 042. Miriam könnt ihr auf ihrem Blog folgen, www.wakeupstoked.com. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr der Folge mit Miriam eine Bewertung auf iTunes, Podbean, Overcast FM oder wo auch immer ihr uns zuhört, hinterlasst. Die Bewertungen helfen mir, diese ganzen tollen Gäste zu überzeugen, sich die Zeit für ein Interview zu nehmen hier auf dem Off the Path Podcast. Wenn ihr eine interessante Story für den Podcast habt, dann freue ich mich auch von euch zu hören. Schreibt mir einfach an podcast@offthepath.com einfach nur ein paar Stichpunkte, worüber ihr gerne sprechen würdet, was ihr gerne erlebt habt. Zum Beispiel der Manuel, der hat ja letzte Woche mir mal eine E-Mail geschrieben über seine China-Reise und habe gesagt, so klar Manuel, komm, wir gehen online, ist überhaupt kein Problem. Miriam hatte mir auch nach so einem Aufruf eine Mail geschrieben. Und ja, wenn ihr irgendwas erlebt habt, was vielleicht ungewöhnlich ist oder auch etwas Gewöhnliches, was irgendwie extrem cool war, was zu Off the Path passt, dann schreibt mir einfach, wie gesagt, an podcast@offthepath.com. Nächste Woche geht's mit Sicherheit spannend weiter. Leider weiß ich halt noch nicht, mit welchem Gast. Vielleicht mit euch. Wie gesagt, schreibt mir einfach und wir hören uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Bis dann. Tschüssi.
Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.